Hallo liebe Stunis, fast ohne Pause, nur bewaffnet mit einer Tasse Tee, geht's jetzt weiter. In dieser Podcast-Folge greife ich mal das Stichwort Matrix-Sudoku auf oder auch Vervollständigung von Matrizen, damit die gewisse Eigenschaften haben. Das kam in der Übungsklausur vor oder kommt immer noch in der Übungsklausur vor. Es gab schon andere Aufgaben dazu, zum Beispiel im Workshop. Und ich hatte im Plenum im letzten Workshop da eine Frage zu. Da habe ich dann gesagt, naja, angesichts dessen, dass ein paar Leute die Übungsklausur noch nicht angeschaut haben, beantworte ich das jetzt nicht, sondern verweise auf den Workshop, auf den späteren Teil mit den vielen, vielen Aufgaben und mache da ansonsten nochmal eine Podcast-Folge zu. Und das ist jetzt diese hier. Die heißt Matrix-Sudoku deshalb, weil ich mich auf eine Matrix-Sudoku-Aufgabe beziehe, genauer gesagt auf zwei Aufgaben. Von den Workshop-Aufgaben. Sie finden das also auch, wenn Sie unter Dateien gucken, bei Workshop 3, bei den Aufgaben, da erkennen Sie das wieder. Heißt jetzt also für Sie, wenn Sie die alle durchrechnen wollen, ohne irgendwelche Hilfestellungen vorher, dann sollten Sie jetzt aufhören zuzuhören. Gleichzeitig eignet sich diese Folge aber ganz gut, wenn Sie angefangen haben zu rechnen, irgendwo festhängen und jetzt einmal reinhören wollen, was habe ich eigentlich gemacht. Vielleicht hilft Ihnen das dann ja weiter. Zwei Themen habe ich mir ausgesucht. Das eine Thema ist Matrix-Sudoku und der Rang soll eine bestimmte Zahl sein. Und das zweite Thema ist Matrix-Sudoku mit einer Abbildungsmatrix. Los geht's. Ein Stückchen Tee noch. Und hier kommt die erste Matrix. Die sieht folgendermaßen aus. Ist definiert über den reellen Zahlen. Größe 3, Kreuz 3. Und ich sage jetzt immer Lücke, wenn da nichts steht. 1, Lücke 0. Lücke, Lücke 2. 0 minus 1 Lücke. Das ist also eine Matrix mit 5 gegebenen Einträgen und 4 Lücken. Und die Aufgabe ist, bitte vervollständigen Sie die Matrix so, dass sie Rang 2 hat. Gut, wir müssen erstmal das Problem verstehen. Die Matrix hat unvollständige Zeilenvektoren. Und wenn wir die hinschreiben und das Erzeugnis davon betrachten in R3, dann soll da ein Teilraum rauskommen, der Dimension 2 hat. Da das 3 Zeilenvektoren sind, die da dann stehen, wenn wir das vervollständigt haben, können wir jetzt schon mal theoretisch ein bisschen überlegen, was ist denn da los? Na, wenn man diese drei Vektoren jetzt hinschreibt und sich das Erzeugnis betrachtet, dann darf das schon mal nicht der ganze R3 sein, denn der hat ja Dimension 3. Gefragt ist aber nach Dimension 2. Heißt also, erstens, da ist mindestens ein Vektor überflüssig und den können wir weglassen. Zweitens, die Menge dieser drei Zeilenvektoren kann nicht linear unabhängig sein, denn wenn sie es wäre, würde sie ja einen Teilraum der Dimension 3 erzeugen. Gut, mit diesem theoretischen Vorwissen gehen wir jetzt einfach los. Ich bezeichne die Lücken mit Buchstaben und schreibe dann die Zeilenvektoren hin. V1 ist der erste Zeilenvektor, 1,a,0. V2 ist der zweite, b,c,2. Und V3 ist der dritte, 0,-1,d. A, B, C und D sollen dabei reelle Zahlen sein. Die sind gesucht und eine Lösung reicht. Wenn ich es schaffe, noch genau zu beschreiben, wie die möglichen Lösungen aussehen und wie viele es gibt, super. Aber erstmal reicht eine. Gut, die Idee ist jetzt also, das Erzeugnis von V1, V2, V3 zu betrachten über R und das so hinzubasteln, dass da Dimension 2 rauskommt. Naheliegend wäre jetzt, das so hinzufummeln, dass einer der drei Vektoren sozusagen überflüssig ist, dass man den also mit den anderen beiden darstellen kann. Denn dann hat man etwas, was höchstens noch Dimension 2 hat. Und dann kann man gucken, hat das wirklich Dimension 2 oder sind wir jetzt vor lauter Eifer schon zu klein geworden. Gut, verschiedene Ansätze würde ich jetzt gerne mal kurz andeuten und einen dann ausführlich besprechen. Ein Ansatz könnte sein, dass man ausprobiert, zum Beispiel überall erstmal Nullen einträgt und dann gucken, was passiert. Wenn man das hier macht, dann bekommt man eine Matrix raus von Rang 3. Tragen Sie mal überall 0 ein und gucken, was passiert. Die erste Zeile ist der erste Standardbasisvektor, die zweite ist zweimal der dritte und die dritte Zeile ist minus einmal der zweite Standardbasisvektor. Die erzeugen den ganzen auch 3. Schade, klappt nicht. Da müssen wir was anderes versuchen. Manchmal ist es wirklich so einfach. Es lohnt sich manchmal, das auszuprobieren. Man könnte jetzt sagen, naja, die Menge V1, V2, V3 soll nicht linear unabhängig sein, über R also linear abhängig. Das heißt, wir suchen jetzt eine nicht-triviale Lösung, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3, der Art, dass Lambda 1 mal V1 plus Lambda 2 mal V2 plus Lambda 3 mal V3 der Nullvektor ist. 0, 0, 0. Ich habe mir das Gleichungssystem hingeschrieben. Ein bisschen was sieht man, aber es wird schnell nervig, weil man dann Fallunterscheidungen muss, ob die Koeffizienten, vor allem bei B und bei D ist es so, ob die 0 oder nicht 0 sind. Und das sieht für mich irgendwie nervig aus. Nö, habe ich mir gedacht, ich mache was anderes. Ich probiere ein bisschen rum, starre also auf die Vektoren und versuche, etwas hinzubasteln, was der ursprünglichen Idee nahe kommt, nämlich ich möchte gerne einen der drei Vektoren durch die anderen beiden darstellen. Naja, wie kann das denn funktionieren? Na, ich sehe zum Beispiel, indem ich einfach mal kurz auf die Vektoren V2 und V3 starre, da sehe ich, wenn ich B gleich 0 setze, C gleich minus 2 und D gleich 1, dass ich dann für V2 den Vektor 0, minus 2, 2 bekomme und für V3 den Vektor 0, minus 1, 1. Super, jetzt ist nämlich V2 einfach 2 mal V3, das heißt, ich kann V2 mithilfe von V3 darstellen und kann V2 beim Erzeugnis einfach weglassen. Super, das Erzeugnis von V1, V2 und V3 ist also nichts anderes als das Erzeugnis von V1 und V3 über R. Klingt so, als hätten wir schon alles richtig gemacht, aber Vorsicht, theoretisch könnten jetzt noch V1 und V3 skalare Vielfache voneinander sein, dann wäre der Rang der Matrix zu klein geworden. Durch Hingucken in der Matrix können Sie sehen, dass es nicht so ist, aber ich mache es jetzt nochmal ganz ordentlich und zeige, dass die Menge, die nur aus V1 und V3 besteht, tatsächlich linear unabhängig ist. Dann ist es nämlich eine Basis für das Erzeugnis mit zwei Elementen und wir wissen ja, Dimension gleich Anzahl der Elemente in einer Basis. Wenn wir also eine zweielementige Basis gefunden haben, sind wir fertig. Und die Menge V1, V3 ist ja bereits ein erzeugendes System für das Erzeugnis von V1 und V3. Es reicht also die lineare Unabhängigkeit, um aus diesem erzeugenden System eine Basis zu machen. Ich nehme mir reelle Zahlen Lambda und μ hier, schreibe Lambda mal V1 plus μ mal V3 gleich Nullvektor und schreibe das Gleichungssystem hin. Dann kommt raus, Lambda plus 0 gleich 0, Lambda mal a minus 2 mal μ gleich 0 und 0 plus 2 mal μ gleich 0. Okay, dann sehen wir sofort, Lambda und μ sind 0. Das a ist dabei sogar egal, was wir da eingesetzt haben. Und schon sind wir fertig. Wir haben also tatsächlich eine Basis gefunden. V1 und V3 bilden zusammen eine Basis für den Zeilenraum der Matrix. Damit hat der Zeilenraum Dimension 2. Der Rang ist also 2. Und hier ist zum Schluss nochmal die Matrix, so wie ich sie jetzt ausgefüllt habe. Oben steht 1, a und 0. Das a war hierbei egal, das kann ich irgendwie wählen. Und danach kommt 0, minus 2, 2 und 0, minus 1, 1. Fertig ist die Matrix, fertig ist die Aufgabe. Und jetzt kommt das nächste Matrix-Sudoku. Diesmal geht es um eine Abbildungsmatrix. Und wieder lese ich die Matrix vor mit den Lücken. 1, Lücke 0. Lücke, Lücke 1, 0, 1, Lücke. Okay, die Abbildung, die dazu gehört, heiße Alpha, gehe bitte von R hoch 3 nach R hoch 3 und in der Aufgabe stand noch, wir sollen die Abbildungsmatrix für die Standardbasis interpretieren. Das ist besonders einfach. Und jetzt stelle ich mal zwei Fragen dazu. Erstens, wie kriegen wir es hin, dass der Vektor 1, 1, 1 das Bild minus 1, minus 1, minus 1 hat unter Alpha? Und zweitens, wie kriegen wir es hin, dass die Abbildung bijektiv ist? Legen wir los. Die Standardbasis für R3 bezeichne ich jetzt mit E1, E2, E3. Dann kann ich den Vektor 1, 1, 1 ganz leicht hinschreiben als Summe E1 plus E2 plus E3. Wunderbar. Jetzt weiß ich also, wie ich das Bild von 1, 1, 1 unter Alpha ausrechnen muss. Das ist E1 hoch Alpha plus E2 hoch Alpha plus E3 hoch Alpha. Und die Bilder der Basisvektoren unter Alpha kann ich ja aus der Abbildungsmatrix ablesen. Das machen wir gleich. Vorher müssen wir noch den Lücken Namen geben, so wie wir das vorher gemacht haben. Ich nehme mir also vier reelle Zahlen her, A, B, C und D, schreibe die in die Lücken der Matrix, sodass die Matrix jetzt so aussieht, 1, A, 0, B, C, 1 und 0, 1, D. Wenn ich das da jetzt eingetragen habe, muss ich mir nur noch vergegenwärtigen, was jetzt die Infos in der Abbildungsmatrix mir sagen. Dazu gehe ich jetzt nur ein Beispiel durch. In der ersten Zeile der Matrix steht, dass E1 von Alpha abgebildet wird auf 1 mal E1 plus A mal E2 plus 0 mal E3. Zweite Zeile, dritte Zeile entsprechend. Und das setzen wir jetzt alles ein. Wir bilden also jetzt 1, 1, 1 mit Alpha ab. Da haben wir schon gesehen, wir müssen dazu E1, E2 und E3 unter Alpha abbilden und das aufsummieren. Und wenn wir das tun, dann liefert uns die Matrix das Ergebnis E1 plus A mal E2 plus B mal E1 plus C mal E2 plus E3 plus E2 plus D mal E3. Ich habe jetzt die Matrix-Einträge weggelassen, die 0 waren, und habe nur das hingeschrieben, was dann noch übrig blieb. Fassen wir das jetzt zusammen, dann bekommen wir in Klammern 1 plus B mal E1 plus in Klammern A plus C plus 1 mal E2 plus in Klammern 1 plus D mal E3. Was war nochmal die Frage? Als Bild soll rauskommen minus 1, minus 1, minus 1. Das kann ich schreiben als minus E1, minus E2, minus E3. Ich weiß also jetzt, was die Koeffizienten vor den Basisvektoren sein müssen, damit das passt. Und dann schreibe ich ein Gleichungssystem hin. 1 plus b gleich minus 1, a plus c plus 1 gleich minus 1 und 1 plus d gleich minus 1. Da gibt es jetzt tatsächlich mehrere Lösungen, aber wir sehen schon mal, b und d müssen minus 2 sein, damit das geht. Und für a und c können wir jetzt kombinieren, zum Beispiel können die beide minus 1 sein oder 1 könnte 0 sein und 1 minus 2. Da gibt es ein bisschen Spielraum. Ich nehme mal die ganz einfache Variante, wo b und d minus 2 sind und a und c minus 1. Dann prüfe ich das nach. Wie mache ich das? Na, ich schreibe jetzt die Matrix hin, so wie sie aussieht. 1, minus 1, 0, minus 2, minus 1, 1, 0, 1, minus 2. Und jetzt teste ich, ob beim Abbilden auch wirklich das Richtige rauskommt. Das mache ich aber nicht mit dem gleichen Verfahren wie vorher. Nein, ich mache es diesmal mit dem Zaubertrick mit der Koordinatenabbildung. 1, 1, 1 als Koordinatenvektor geschrieben ist auch wieder 1, 1, 1 bezüglich der Standardbasis. Jetzt multipliziere ich mit der Abbildungsmatrix und rauskommt minus 1, minus 1, minus 1. Wenn ich das jetzt wieder interpretiere, also einsetze in der Linearkombination mit den Basisvektoren, dann kommt der Vektor minus 1, minus 1, minus 1 raus, genauso wie gewünscht. Das war's. Das ist eine Vorgehensweise, wie man da arbeiten kann. Und häufig wird es so sein, wenn ich Sie sowas frage, dass ich dann einfach nur nach einer Antwort frage. Gucken Sie mal, ob das geht. Und dann sollen Sie nur antworten, geht nicht, weil da irgendwas nicht passt bei den gleichen Systemen. Oder ja, es geht und hier ist ein Beispiel, wie es funktioniert. Wenn Sie sehen, dass es eine eindeutige Lösung gibt, super. Hier in dem Fall gab es mehrere Lösungen. Ja, und jetzt kommt die zweite Frage, die mit der Bijektivität. Oh, da haben wir jetzt so viele Möglichkeiten, was wir machen können, weil wir einfach schon so viel wissen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mit den wunderbaren Dimensionsformeln für Vektorraumhomomorphismen. Was war nochmal die Idee? Die Abbildung geht von V nach W und dann haben wir Dimension von V gleich Dimension des Kerns der Abbildung plus Dimension des Bildes. Hier arbeiten wir von R hoch 3 nach R hoch 3. Das heißt, die Dimension des Startraums ist 3. Und die anderen beiden Dimensionen, die können jetzt nur 0, 1, 2 oder 3 sein und dann müssen die Kombinationen zusammenpassen von Kern und Bild, damit das hinkommt. Heißt jetzt also, wir könnten zum Beispiel versuchen rauszukriegen, dass die Abbildung surjektiv ist oder wir können die Matrix so hinbasteln, dass die dazugehörige Abbildung surjektiv ist. Das kann man zum Beispiel über den Rang der Abbildungsmatrix machen und das Thema Rang hatten wir ja gerade. Sie können also ein Matrix-Sudoku lösen, Rang soll zum Beispiel 3 sein, dann hätten Sie die Surjektivität und dann folgt die Injektivität aus der Dimensionsformel. Super. Sie können auch die Injektivität selber nachrechnen, indem Sie den Kern der Abbildung angucken und dann mit der Dimensionsformel die Surjektivität schließen. So oder so reicht es, wenn Sie eins von beidem nachweisen und wir haben jetzt ein paar Tricks. Rang der Abbildungsmatrix, Kern bestimmen, vielleicht fällt uns noch mehr ein. Ach, was geht denn noch so? Sie könnten die Matrix so vervollständigen, dass man sieht, dass sie invertierbar ist. Dann ist nämlich auch klar, dass die Abbildung, die dazugehört, bijektiv ist. Haben wir auch in der Vorlesung gelernt. Was noch? Vorhin hatte ich gesagt, man kann ja mal ausprobieren, irgendwas mit 0 zu vervollständigen. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Wenn wir das hier tun, dann ist die Matrix 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Okay, das ist jetzt wirklich sehr einfach, denn diese drei Bilder der Basisvektoren sind dann E1, E3 und E2. Die ergeben also eine Basis von R hoch 3 und Lemma 4.10 sagt dann, fertig, es ist ein Isomorphismus, alles klar. So könnte man es also zum Beispiel machen. Was noch? Man könnte, ich habe ja schon gesagt, man könnte mit dem Rang der Abbildungsmatrix argumentieren. Naja, wenn Sie überall Nullen eintragen, dann sehen Sie sofort, dass der Rang der Matrix 3 ist. Denn die drei Vektoren, die da stehen, sind die Standardbasisvektoren von R hoch 3, einfach nur in anderer Reihenfolge. Da wird trotzdem R hoch 3 erzeugt. Dann sagt uns Lemma 5.14, na, wenn der Rang voll ist, ist die Matrix invertierbar. Super. Dann kommt Lemma 5.9 und sagt, die Abbildung ist ein Isomorphismus. Sie hätten jetzt auch sagen können, der Rang der Matrix ist 3, das ist voll, also ist die Abbildung surjektiv mit Lemma 5.13, also ist mit der Dimensionsformel die Abbildung auch injektiv, bla bla bla. Sie sehen, Sie kommen hier auf 5 oder 10 verschiedenen Wegen zum Ziel und der Trick ist, sich klar zu machen, was zeige ich an welcher Stelle, welche Informationen habe ich und welche brauche ich noch. Ich habe jetzt ja einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich Nullen ergänze. Vielleicht hätten Sie intuitiv erstmal was anderes ergänzt, aber Sie können versuchen, ähnlich zu argumentieren. Nutzen Sie die verschiedenen Resultate aus der Vorlesung, nutzen Sie die Beziehung zwischen Abbildung und Matrizen und gerade im Hinblick auf die Klausur würde ich noch empfehlen, mal so ein bisschen unterwegs darauf zu achten, wo fühle ich mich denn wohler? Rechne ich lieber mit Matrizen? Sehe ich da mehr? Oder rechne ich lieber mit Abbildungen, so Kern ausrechnen oder irgendwelche Bilder ausrechnen, irgendwelche Linearkombinationen machen? Fällt mir das leichter? Denn je nachdem, was Sie besser können, können Sie sich dann ja je nach Aufgabentyp für die ein oder andere Sichtweise entscheiden und dann da den größeren Teil der Aufgabe bearbeiten. Diese Freiheit haben Sie jetzt. Die Kombinationen der verschiedenen Resultate aus der Vorlesung sind wichtig. Einfach mal zu gucken, was spielt besonders gut zusammen, wie kann ich besonders schön schließen. Und wenn Sie jetzt bei ähnlichen Aufgaben ganz motiviert rangehen und versuchen, die so ähnlich zu lösen und dann da auf Schwierigkeiten stoßen, dann sagen Sie mir bitte einfach Bescheid. Mir machen diese ganzen Tricks furchtbar viel Spaß und ich werde nie müde, mit Studis darüber zu diskutieren, welche 5 anderen Lösungswege uns vielleicht noch einfallen könnten. In diesem Sinne also, noch Fragen?